Ja, ein herzliches Willkommen in unserer Gesprächsrunde zu einem Thema, das, so finde ich, es in sich hat, in dem man sich auch verlieren kann, so ein bisschen auch den Horizont ein Stück weit aus den Augen verlieren kann, die Prüfungen. Und gemeint ist jetzt nicht irgendwie eine Schulsituation, also jetzt nicht die typische Klausursituation, in die man sich jetzt vielleicht versetzt fühlen könnte, wie es damals noch war im Studium oder so. Nein, es geht tatsächlich um die Prüfungen Gottes und Prüfungen durch Gott. Gott, der prüft, Gott, der auf die Probe stellt. Und die deutsche Bibel übersetzt es dann manchmal auch Gott, der versucht. Also auch das ist nochmal so eine Vokabel in dem Zusammenhang, die durchaus reizend sein kann. Ja? Also Gott versucht den Menschen. Kann der Mensch Gott versuchen? Kann Gott auf die Probe gestellt? Auch das sind vielleicht Gedanken, die uns ein Stück weit bewegen werden. Ich würde gerne mal so ein paar Texte vorlesen, biblische Texte, die hier durchaus ein Feld aufspannen können, ein weites Feld. Ich würde mal einmal mit dem klassischen Text, wo Gott auf Probe stellt, einfach mal beginnen. Das ist 1. Mose 22. Einfach mal die Verse 1 und 2. Abraham, nach seinem langen Weg, den er mit Gott ja jetzt schon hinter sich hat, wird hier angesprochen. Und es heißt hier, und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. An einigen Bibelübersetzungen heißt es, da versuchte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm, Abraham, und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berg, den ich dir nennen werde. So ein Text. Ich würde mal aus dem Neuen Testament einen Text nehmen. 1. Korinther 10, Vers 13 zum Beispiel. Da geht es auch um Prüfungen, Proben, Versuchungen. Hier wird das Wort Versuchung erwähnt. 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Ein Text, der nahelegt, dass nicht Gott ist, der versucht, sondern die Versuchung kommt irgendwo her, aber Gott zwar in der Versuchung hilft, aber Gott nicht derjenige, der versucht ist. Oder es klingt auch so ein Stück weit, als ob Gott nicht versuchen will. Und dann haben wir das Vaterunser, so diese eine Bitte, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Sogar eine Bitte an Gott, also lass uns da nicht hineinkommen. oder wende es ab, wie auch immer dieser Text halt frei halt, rezitiert wird. Die Prüfungen, die Versuchungen, ein großes Thema. Vielleicht allgemein einfach mal so eine Frage in den Raum geworfen. Wie geht es euch so mit dem Bild eines Gottes, der prüft oder der versucht, wenn man dieses Wort mit aufnehmen möchte. Wie geht es euch damit?
Ich finde es sehr schwierig, weil es, also man muss dann, das werden wir wahrscheinlich heute noch öfter haben, man muss definieren, was das heißt. So, ja. Ich glaube, wir bewegen uns da in einem großen Feld. Anders lassen sich ja auch diese Widersprüche, die du gerade schon ja mal angerissen hast, nicht erklären. Aber prüfen in unserem Sprachgebrauch ist ja eigentlich immer so mit einem Informationsgewinn verbunden. Ich prüfe den Schüler, den Studenten, was auch immer, ob er das kann. Gott braucht ja keine Information. Also die Bibel beschreibt ihn als jemanden, der ja eh schon alles weiß. Also warum sollte er zumindest in diesem Sinn prüfen, um zu schauen, ob der Mensch dann wirklich Also ob Abraham zum Beispiel, was ist denn die Prüfung, was will er denn wissen über Abraham, was er nicht schon weiß? Ja? Was wird denn da jetzt getestet im Experiment, dessen Ausgang für Gott unklar ist? So, also das ist für mich schon so, da tue ich mich irgendwie echt schwer, zumindest in diesem landläufigen Sinn des Wortes. Ja.
Obwohl du schon hast, hier in Vers 11 von Kapitel 22, 1. Mose, mit Abraham, du hast es gesagt, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Mhm. Also so, als hättest du so, Gott müsste doch schon irgendwie nochmal schauen, ja, was krass. Der Mensch tut, um dann einordnen zu können. Und jetzt habe ich es endlich, jetzt habe ich den Punkt erreicht. Aber ich glaube nicht, dass das mit dem Konzept der Allwissenheit Gottes auch dann kongruent geht. Also ich glaube, da ist auch was anderes gemeint damit. Wahrscheinlich werden wir auch noch die Geschichte ein bisschen mehr besprechen. Aber ganz, ganz grundsätzlich glaube ich, dass es von deinem Bild ist, was du von Gott hast. Also wie ist so dein Gottesbild? Ist dein Gottesbild ein Gott, der so versucht und schaut, ob du fällst oder nicht, um vielleicht Wissen zu generieren? Oder ob er so fast schadenfroh sagt, ich wusste es ja, dass er es nicht packt, dich zum Fallen zu bringen, oder wie weit kann ich gehen? Also die Lesart die Lesart der Texte hängt, glaube ich, ganz fundamental von dem Bild ab, was du auch von Gott hast und wie du Gott wahrnimmst und wie du auch die Geschichten im gesamtbiblischen Kontext dann wahrnimmst.
Ja, interessant auch so dieses Licht, das dann ein Stück weit wieder auf Gott so fällt, ja. Also da gibt es, meine ich, eine Übersetzung, die übersetzt sogar, jetzt habe ich erkannt, Abraham, ja. Ist das für Gott ein Stück weit offen, was da jetzt noch kommt, ja, indem er Abraham hier auf die Probe stellt. Aber genau.
Also, Entschuldigung, Simrat, du wolltest sagen, wenn ich nochmal meinen Finger aus 1. Korinther raus, wenn wir hier jetzt schon zweimal Abraham zitieren, aufgrund zweier Zeugen, bleiben wir jetzt bei dem Text. Wenn ich die Geschichte lese von der Versuchung, bei mir ist Abrahams Versuchung, Bestätigung der Verheißung, im Hebräischen ist es eigentlich die Bindung von Isaak, so die Geschichte. Ja. Da sehe ich schon so aus dem Kontext, wenn ich die ganze Geschichte in den Kontext packe oder beleuchte, da sehe ich schon eine größere Geschichte, nämlich die Geschichte, dass Abraham am Anfang, später Abraham, auf der einen Seite ein Mann war, der sehr viel verstanden hat, was es bedeutet, Opfer zu bringen und Segen zu empfangen. Also beispielsweise, ich verlasse meine Familie, mein Land, aber der Zuspruch Gottes ist, du bekommst. Also da ist so die Belohnung irgendwo greifbar. Du verlässt, aber es ist die Verheißung des Sohnes da. Es ist die Verheißung, dein Land wird fruchtbar sein, als er das Opfer bringt, seinen Neffen, den Lot, die Wahl zu überlassen, welches Land gewählt wird. Also da ist immer Opfer, aber auch Zuspruch. Auf der anderen Seite sehe ich aber einen sehr fragilen Menschen, wenn es darum geht, ich habe Angst, Sarah, wenn wir nach Ägypten kommen, dann könnten sie glauben, du bist so schön und mach ihnen glauben, dass du meine Schwester bist. Da sehe ich einen Menschen, der nicht so klar ist. Ich sehe die Geschichte mit Hagar, wo es auch nicht so klar ist, obwohl eine Zusage da ist. Also auf der einen Seite ist er schon jemand, der geht, und auf der anderen Seite jemand, der sehr stark zweifelt. Und wenn ich das jetzt diese Geschichte, Kapitel 22, unter diesem Aspekt sehe, frage ich mich eher, Abraham, weißt du denn, wer du bist? Also weißt du denn um dein Inneres, um deine Kämpfe, um deine Beziehung zu Gott zu 100% wirklich Bescheid? Und wenn ich die Geschichte unter dem Aspekt lese, dann glaube ich eher, zeigt es nochmal mehr, Abraham, wer bist du, Abraham? Und nicht, jetzt habe ich es erkennen müssen, dass es Gott sagt, sondern eigentlich so, Abraham, jetzt hast du es erkannt, wer du bist.
Und auch der Leser.
Und der Leser auch, ja, genau.
Also gerade also in dem Zusammenhang, dass dieser Sohn später in seinem Leben gekommen ist und ihm als sehr kostbar gilt, kann es durchaus sein, ob er sich in dieses existenzielle Fallen wieder hineinbegibt, wie ganz am Anfang seiner Reise, als er weitergezogen ist, den Weg seines Vaters. Aber es ist also meine erste Reaktion so bei dieser Frage, so Gott prüft. Also in meinem Kopf war, es kommt drauf an, warum. So. Mhm. Ich glaube, die Warum-Frage ist schon entscheidend so für mich. Warum ist das notwendig oder was beabsichtigt er? Mhm. Wer nämlich prüft und was kann ich überhaupt auch als solches auch deuten? Inwieweit konnte das Abraham auch so deuten, dass er sagt, okay, Gott redet mit mir und ich muss jetzt handeln? Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ja. Mhm. Aber in dem Zusammenhang von der Geschichte Abrahams, ja, könnte man ja auch, wenn man mit den Texten mitgeht, sich fragen, ob Gott auch womöglich Bedürfnisse hat, so über sein Wissen hinaus, in dieser Relation, in der er sich setzt. Und auch in Begriffen ist zu schauen, wo sind wir, auf welchem Level bewegt sich unsere Beziehung.
Also hätte Abraham diese ganze Hagar-Geschichte nicht gemacht, dann wäre ihm das erspart geblieben. Also weiß ich nicht. Nicht, dass du das gesagt hättest. Das ist jetzt meine Frage. Weil so, na, also da Gott hat ihm gesagt, du kriegst ein Kind. Und er hat es irgendwie, ja, so halb, er hat es geglaubt, aber dann hat er doch wieder ein bisschen nachgeholfen. Und dann wollte er mit hier Ismael und so. Und wäre das alles ganz, ganz straight verlaufen, so Verheißung. Er wartet einfach treu im Glauben, dann kommt der Sohn. Dann wäre alles gut gewesen. Hätte es dann diese Prüfung nicht gebraucht? Und die zweite Frage ist ja, wenn Abraham das als Prüfung erkannt hätte, da bin ich schon bei uns heute, wo wir manchmal dann Situationen als göttliche Prüfung deuten, wenn wir gerade drin sind, hätte es funktioniert. Also wenn Abraham sich gedacht hätte, oh, Gott will mich prüfen, ich glaube, dann wäre das ganze Ding schon in sich ad absurdum gewesen. Deswegen scheint mir, weil so, ja, jetzt tue ich so, ne? Aber ich weiß, es ist ja nur eine Prüfung, das heißt jetzt.
Aber
jetzt,
die Stimme dann kommt noch nicht. Stimme?
Geht ja nicht. Ne? Also entweder, wenn es wirklich was beweisen soll, dann muss es echt sein. Dann darf er es nicht durchschauen. Ja. Und das ist für mich heute dann auch der Punkt, in dem Moment, wo ich sage, ah, eine Prüfung und jetzt muss ich es bestehen, wäre es schon wieder vorbei. Ja. Also dann würde man es ja nur machen, um der Kommunikation Gott gegenüber und nicht mehr, um etwas von sich selber preiszugeben.
Aber in der Tat, ich meine, die schwierigste Frage ist ja nicht, das ist der Entscheidende. Die Frage ist, welchen Reim mache ich aus den Dingen? Ja. Wenn mir was passiert, was mache ich jetzt daraus so? Das hätte ich, wie soll ich das überhaupt deuten? Ja, richtig, das macht es ja unheimlich schwer.
Und das ist, da kommst du im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich, in Teufelsküche. Ich habe nämlich Leute sagen hören, ja, Gott prüft mich gerade. Oder andere erleben das, ja, der Teufel legt dir gerade Steine in den Weg. Oder er will dich vernichten oder sonstige Sachen.
Klares Deutungsbild. Ja,
genau, also, aber die Sinnfrage oder warum das passiert, das Bedürfnis haben wir alle, nur du interpretierst eben anders. Und da finde ich das total schwierig zu sagen, ja, das ist jetzt Gott, das ist der Teufel, das sind jetzt einfach die Umstände, das ist das Leben, was passiert, das, was passiert, passiert, das ist Schicksal oder was man auch immer benennen will. Und jeder wird es wahrscheinlich auch anders interpretieren. Also hier ist es ja zum Glück deutlich. Also hier in Kapitel 22, da werden wir als Leser vorbereitet, abgeholt. Es ist Gott auf jeden Fall. Gut, jetzt, wir haben den Deutungsrahmen jetzt schon vorgegeben. Abraham, wie er die Stimme gehört hat, wird ja nicht gesagt. Also, ob er das so einfach deutet wie wir heute, weiß ich nicht. Aber für uns ist es relativ klar.
Also ich denke definitiv, dass Abraham sich in der Begebenheit ja nicht auf der Metaebene befindet, sondern erst mittendrin. Ja?
Genau.
Und ich glaube, wenn man die Geschichte liest, dann spürt man ja die Spannung ab. Ja. Wie er immer Gott antwortet, hier bin ich. Ja, so, das sind wir schon so ein bisschen in dem Text mit drin. Aber ich glaube, dass er auf jeden Fall auf der Metaebene ist. Ich bin noch mal kurz bei dem Gedanken, den du vorhin aufgeworfen hattest, Fabian. Also für wen ist das überhaupt jetzt, diese Prüfung?
Ja.
Also Gott braucht sie offensichtlich nicht. Also genau, da hatten wir schon gesagt, also er weiß ja alles, das ist zumindest unser Bild von ihm. Aber inwiefern kann es für den Menschen etwas bedeuten, ja? Um einfach den Menschen klarzumachen, auf welchem Weg bist du jetzt eigentlich mit mir, mit Gott? Ja? Und ich habe so das Empfinden, wenn man jetzt ganz an den Anfang geht, der Erzählung in der Genesis, also da ist der Baum auf einmal da, ja? Der Baum der Erkenntnis um Gut und Böse. Und irgendwie scheint es dort schon mit so einer Art Prüfung anzufangen. Ja? Der wird ja erstmal so völlig unvermittelt erwähnt, da ist der Baum. Aber irgendwann im Kapitel 3 im 1. Mose merkt man, okay, da entzündet sich aber etwas Großes an diesem Baum. Ja? Ist das auch schon so eine Art Prüfung, in die uns diese Geschichte mit hineinnehmen will? Ja? Also Gott prüft den Menschen schon von Anfang an. Ja? Wie wird er sich zu ihm verhalten? Oder macht den Menschen klar? Also vielleicht sind diese Momente ja wirklich auch nur alle da, um den Menschen klarzumachen, wie verhältst du dich zu mir? Ja? Also an diesen Dingen wird offenbar, wie stehe ich zu diesem Gott? Also vielleicht sind diese Dinge ja auch ein Stück weit so zu verstehen, so gemeint. Ja.
Das sind echt sehr, sehr schwere Fragen. Ist ja einmal, wenn ich so höre, könnte man es nennen, da würde es mir helfen. Wenn es nicht ist, dann müssen wir noch, ich ringe nämlich, setze dich mit der Wirklichkeit auseinander, die für dich dran ist. Ist das Prüfung? Dann könnte ich was damit anfangen. In der Wirklichkeit der ersten Menschen, wie es hier erzählt wird in der Genesis, ist dran, dass sie Bescheid wissen überhaupt über die Wirklichkeit. Da ist die Gotteswirklichkeit und dann gibt es auch eine andere Art, Welt zu denken und daraus Schlüsse zu ziehen. Und dadurch kommt diese Ebenbürtigkeit zu Gott. Auseinandersetzung, sich für einen Weg entscheiden und dadurch Bild Gottes wieder Spiegel. Und als solches, wenn etwas dran ist für dich, ob Gott das jetzt herbeiführt, die Situation, ob sie die Situation kommt und wie sie kommt, das ist für mich eine sehr, sehr schwere Frage. Ich gehöre auch zu den sehr Zurückhaltenden. Also Abraham hat Gottes Stimme als solche erkannt. Ich bin sehr so zurückhaltend, wenn es darum geht, dass Menschen sagen, Gott prüft mich oder der Teufel macht das. Denn ich tue mir da schwer. Bei mir ist eh so dunkel der Unwissenheit. Aber mit der Wirklichkeit muss ich mich ja trotzdem auseinandersetzen. Und da ist durchaus schon dieser subjektive Moment. Deshalb ist das auch in Ordnung zu sagen, Herr, was ist los? So, bitte bewahre mich. Aber da wäre es nicht als Meta-Wahrheit so zu deuten. Also solches ist vielleicht spannend, auch das Vaterunser zu lesen. Führe uns nicht in Versuchung. Ist vielleicht eine empathische Ausdrucksweise des Meisters, dass Menschen so beten können, weil er weiß, dass diese Verbindung hergestellt wird. Ja. Oder also, Gott will mich nicht versuchen. Oder so, sind da vielleicht andere Hände im Spiel, so dunkle Hände sind da in dieser Auseinandersetzung. Größte Zurückhaltung, wenn es darum geht zu sagen, so oder so ist es, weil es größere Schwierigkeiten oder der Deutung bringt. Aber ist das vielleicht so etwas wie, wenn die Wirklichkeit zu mir kommt oder ich zu ihr, egal wie wir da irgendwie zueinander gekommen sind, bin ich in einer Situation, in der ich mich verhalten muss und das auf schwierige Weise, für mich schwierige Weise. Also ich komme nur so weit. Ich weiß nicht, wie ihr diese Gottesdimension oder andere Dimensionen da seht, aber es ist, so weiter komme ich jetzt gerade nicht Auseinandersetzung mit dem, was da ist.
Wenn ich dem so zuhöre, dann gibt es ja da immer so die Frage, was so ein, du sagst, die Realität kommt, ich treffe die Wirklichkeit trifft mich. Dann ist es aber oft so was, das Begegnen damit was Diffuses. Damit meine ich, ich habe keine klare Ansprache als Person, sondern die Situation begegnet mir, die Diagnose begegnet mir. Also jetzt rede ich über Leid, was wir ja auch häufig als Prüfung Gottes dann auch ansehen oder vielleicht als den Teufel, wie wir gesagt haben. Ja, also in welche Deutungsschemata verfällst du? Und dann ist es was Diffuses und ich versuche mich durch diesen oder muss mich irgendwie in der diffusen Situation orientieren und einen Weg finden. Jetzt sehe ich aber hier Garten Eden, 1. Mose 22, da gibt es so einen Weg, tu das. Gott sagt etwas ganz klar, tu etwas nicht, das ist nicht diffus, das ist was, mit dem du anfangen, mit dem du irgendwie, du hast eine Orientierung. Und deswegen würde ich da nochmal einen Unterschied machen zwischen dem, was hier im biblischen Text übertragen oder angesprochen wird und meine Wirklichkeit. Meine Wirklichkeit ist oftmals von einer wenigeren Klarheit bestimmt als die Geschichte, die ich lese hier.
Oder, ja,
also auch Abraham, wie gesagt, Abraham hatte hier auch dieses Geh, nimm Isaak, Vers 2, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Wir reden jetzt nicht darüber, wie schwer das ist, ja? Aber er hat einen Auftrag und ich habe vielleicht eine Situation, mit der ich nicht umgehen kann, aber habe nicht dieses klare Wort einer transzendenten Entität.
Also das finde ich sehr, sehr wichtig, was die Deutung angeht. Du hast von deiner Zurückhaltung gesprochen. Subjektiv ist das eine. So, ich kann für mich den Eindruck haben, ich kann auch für mich sagen, das ist jetzt gerade eine Prüfung. Aber in der objektiven Beschreibung, zum Beispiel von einem anderen oder einfach wirklich eine objektive Behauptung, es ist einfach ontologisch so und von Ursache und Wirkung, dass Gott gerade mich prüft, würde ich sagen, ohne Offenbarung, ohne übernatürliche Offenbarung, finde ich diese Deutung auch sehr schwierig. Hier haben wir sie durch den Heiligen Geist niedergeschrieben. Da ist etwas benannt und selbst da, ich weiß nicht, ob wir es lesen müssen, aber 1. Chronik 21, 2. Samuel 24, einmal ist es Satan, der David reizt zur Volkszählung und einmal ist es Gott. Also selbst das inspirierte Wort öffnet nochmal diesen Raum. Und letzter Gedanke zum Garten Eden und dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. War das eine Prüfung oder war das einfach nur Freiheit? Und wie viel ist dann, also ich würde sagen, es war einfach nur Freiheit, es war keine Prüfung, aber Freiheit bringt Entscheidungsmöglichkeiten und Entscheidungsmöglichkeiten bringen Fehlermöglichkeiten. Und heute sind wir viele, viele tausend Jahre Entscheidungen und Freiheit und Fehler weiter und ganz viel von dem, wo ich sagen würde, es ist keine Prüfung, es ist einfach nur Freiheit. Ja? Also Gott hat... Kannst du jetzt ein Beispiel dein Kind nicht vom betrunkenen Autofahrer überfahren lassen, um dich zu prüfen, sondern es gibt halt Freiheit auf dieser Welt. Und das ist vielleicht dann ja so ein nüchterner Blick, der subjektiv, da komme ich wieder zurück, vielleicht nicht unbedingt hilft, aber objektiv Sinn zu machen aus dem Ganzen ist, finde ich, für mich zumindest so wesentlich einfacher.
Also ich bin auf jeden Fall da, dass ich sage, also im Text an sich, in dem Wort, wie du auch betontest, da sind die Dinge auch schon ein Stück weit eindeutig für denjenigen, der es auf der Metaebene liest. Ja. Und für die Akteure in den Begebenheiten ja auch. Ja. Also Abraham hört eben die Stimme Gottes. Ja. Also der ist sich dann nicht
auch im Zweifel. Auch eine übernatürliche
Offenbarung. Genau, ja. Nicht im Zweifel, also was kommt jetzt an mich heran oder wer tritt an mich heran. Ja. Deswegen glaube ich, also in diesen Begebenheiten, da ist das vielleicht schon klar. Also da gibt es immer noch eine Realität der Verborgenheit Gottes, indem sie ihn nicht klar ergreifen und begreifen. Aber dass er es ist, ist ja oft schon klar. Und ich glaube, hier würde ich aber auch den Schritt nehmen, zurück nochmal als Abstand dazu, wenn ich eben aber das Leben erlebe. Und wie du es immer sagtest, manchmal kommen diese Dinge in mein Leben hinein, ohne dass ich weiß, wer sie bringt und warum sie da sind. Dann stellt sich mir vielleicht einfach nur die Frage, also in diesem Gesamten, wie verhalte ich mich da und wie verhalte ich mich in der Situation einfach zu Gott hin, ihm gegenüber, ja. Das, glaube ich, ist schon eben eine wichtige Frage, ja, ohne zu wissen, wer trägt das jetzt ganz an mich heran, ja. Wichtig ist, dass ich in dieser Situation eben mich an Gott orientiere, ja, mich an ihm halte. Das ist ja alles, was mir bleibt, ja.
Also mich beschäftigt schon diese Frage, also was ich auch heraushöre, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir diskutieren, wo es eben klar ist. Also wo ist deine Gottesoffenbarung? Und diese Zwiesprache ist ja noch keine Garantie für eine endgültige Interpretation. Also dass jetzt, wenn wir annehmen, Gott hat mit den ersten Menschen gesprochen, haben sie vielleicht so begriffen, aber die sind ja trotzdem in einem Interpretationsumfeld, dass sie sagen, können wir was damit anfangen? Fangen wir doch mit was anderem an? Also diese Zwiesprache zwischen Gott und Menschen ist keine Garantie, so nach dem Motto, ah, das kommt jetzt von Gott und daraus ergibt sich Punkt, Punkt, Punkt. Das muss auch interpretiert werden. Wir sind da in dieser Interpretationsschwierigkeit jetzt auch bei Genesis 22. Wer prüft jetzt wen? Was ist los? ist ja Interpretation, wenn du sagst, vielleicht sollte er sich wieder erkennen. Mhm. Was machst du dann mit dem Text, wenn Gott dann sagt, ich habe jetzt erkannt, so ist das jetzt rhetorisch. Also wir kommen ja aus der Nummer nicht raus. Gott reizt, der Satan reizt, Gott versucht, führt nicht. Also auch im Göttlichen die Frage, ist das subjektives Umfeld? Also wenn Jesus sagt, bring uns nicht, also führe uns nicht in Versuchung, nimmt er irgendwas auf von uns? Woanders, Gott bringt nicht in Versuchung, Jakob oder so, oder versucht niemanden. Also die Tatsache, dass Gott mit Menschen redet, bringt uns nicht aus der Nummer. Weder die Menschen noch uns aus der Nummer raus, dass wir in einem Interpretationsumfeld uns bewegen, was ungesichert ist oder wo es ein Ringen gibt, in welcher Form auch immer. Ja. Und da spreche ich nicht mal von den ganzen Gotteszuschreibungen, wie was weiß ich, die Frauen von Jakob, die sagt, Gott hat mir den Sohn gegeben oder Gott will zeigen und so weiter. Es ist ja viel Interpretation, wo auch Gott in den Mund genommen wird. Mhm. Also von daher, dass Gott redet zu den Leuten, aber auch, dass wir das lesen, schafft für mich das Problem nicht ab, sondern macht es nur noch größer, dass schon das womöglich, oder frage ich, dieses Moment der ehrlichen Auseinandersetzung oder des leidenden, der erleidenden Auseinandersetzung womöglich das Entscheidende ist, dass, wie Jesus, der auch sagte, Gott, was ist los? Ja. Mhm. Warum passiert mir das? Mhm. Sagt auch der Meister. Mhm. Also, dass es nicht darum geht, dass wir eine übergeordnete Interpretation finden, zu sagen, ist das der Teufel, ist das Gott oder was ist los? Sondern, dass wir in dem Augenblick mit dem Leid oder mit der Prüfung, Diagnose oder Schwierigkeit irgendwie alles ausdrücken können vor Gott. So. Und dass es eben nicht um die Richtigkeit der Sache geht, sondern wie kommen wir jetzt weiter? So. Mhm. Ja.
Da kommst du ins Buch der Psalme dann rein.
Da sind wir bei Jesus.
Die Wirklichkeit.
Genau. Warum hast du mich verlassen? Ja. Genau. Ja. Vielleicht geht es um ein Ringen damit, wie gebe ich diesem Moment Ausdruck? Durch ein Lied, durch ein Klagen, durch Auseinandersetzung, dass da auch Raum geschaffen wird, ja. Sonst kommen wir halt...
Also du sagst, ob Prüfung oder nicht, ist eigentlich wurscht in der Situation. Wenn du drin bist, musst du eh irgendwie damit klarkommen. Oder? Also ist das jetzt...
Du musst irgendwie damit klarkommen. Also wie viel... Also, und dann kannst du ja klagen, da kannst du ja mit Gott ringen oder sagen, es ist der Teufel. Und da braucht es keinen, der jetzt sagt, was ist theologisch richtig oder falsch, weil du diese Paradoxie bereits auch inbegriffen hast in den Texten. Hauptsache, du gehst jetzt irgendwie so damit um, ohne daran zugrunde zu gehen, hoffentlich. Also das ist dann was heißt, ich weiß nicht, ist ja sehr schwierig. Also ich komm von einem Besuch, so von unserer Runde, so jemand, der in großer gesundheitlicher Not ist, obwohl er betet und vielleicht lebt er nicht mehr lange. Und er sagt mir, als Pastor, ich habe zu Gott gebetet. Ich habe gesagt, bitte hilf mir. Ich leide und ich höre nichts. Und was soll ich machen? Ich leide darunter. Wenn Gott als guter Freund begriffen wird, frage ich mich, wie das überhaupt aussieht so für mich. Ja. Und da habe ich gerade noch der Versuchung widerstanden, über in einen theologischen Debatte Austausch so zu kommen.
Lass uns kurz klären, ob das eine Prüfung ist.
Genau. Schwierig, ja. Und ein paar Minuten später sagt er, okay, ich ringe mit ihm, rede mit ihm und betet. Also was suchen wir, wäre halt so die Frage. So.
Gut, damit wird ein Stück weit gesagt, damit wird der Horizont nicht so klar greifbar. Ja. Also das ist, wenn du mittendrin steckst, schwer zuzuschreiben, von wem kommt es jetzt, eben von welcher Seite. Fakt ist, muss da durch und vielleicht geht es eben genau darum, dass ich mich aber in der Situation irgendwie zu Gott verhalte. Das macht ja der Psalmdichter, die wurden ja auch schon erwähnt. Ja. Also der sucht ja auch, sich zu Gott zu verhalten. Er sagt dann manchmal auch, du hast dein Volk verkauft, hast es um nichts hergegeben, Psalm 44. Genau, er sieht, sagt es aus der Hand Gottes kommend und sagt aber nicht, ich nehme das einfach so hin, dieses Leid. Also wenn es von Gott eine Prüfung ist, das könnte man sagen, also meinetwegen eine leidvolle Situation. Dann, und wenn ich klar weiß, es kommt von Gott, dann soll es vielleicht ein pädagogischen Charakter haben, also irgendwie so ein Ziel, da könnte ich ja sagen, dann muss ich es ja über mich ergehen lassen. Dann muss ich es einfach geschehen lassen. Es stellt ja eine große Frage, wie verhalte ich mich dann dem Leid meinetwegen gegenüber, wenn das Leid eine Prüfung ist. Ja? Dann müsste ich sagen, dann lass es geschehen. Aber wir als Menschen innerlich würden sagen, wir lehnen uns dagegen auf. Der Psalmdichter macht es ja auch. Ja? Er lehnt sich dagegen auf und will es nicht hinnehmen. Also es hat ein Ringen, ja.
Also so ganz fatalistisch sich das über sich ergehen lassen, ist, glaube ich, auch irgendwie dann schwierig und zu sagen, ja, ich schaue dann irgendwo in die Zukunft. Auf der anderen Seite, Albert Camus sagt das so eher, das Leben ist absurd und Leid ist absurd und es geht nicht darum, Leid oder Prüfung zu überwinden, sondern eher das zu integrieren. Und das kann ja auch nicht die Lösung sein, ja, zu sagen, ich erlebe das und ich integriere das jetzt in mein Leben, ohne die letzte Frage zu stellen. Also wir sind da in diesem Spannungsfeld, weil wir gerade als gläubige Menschen ja trotzdem glauben, dass da ein Gott, ein Gegenüber ist, der da was auch tun könnte und dann auch getan hat in der Bibel, aber vielleicht auch in meiner Umgebung, in meinem eigenen Erfahrungskontext. Und jetzt bin ich auf einmal in der Situation, warum wird der beste Freund von mir gesegnet mit dieser Lösung Gottes, mit diesem Wort Gottes, mit Klarheit Gottes und ich werde es nicht. Das ist ja dann eine Frage, der ich mich unweigerlich stellen muss. Und dann wird es auf einmal sehr, sehr tief, weil dann die Antwort nicht so einfach ist. Ja, integriert es einfach oder später wirst du die Antwort bekommen. Also ich finde, das ist ein sehr schmerzhafter Moment und eine sehr schmerzhafte Frage und vor allem darauf nicht eine klare Antwort geben zu können.
Ich bin noch mal ganz kurz bei einer bestimmten Facette auch der Prüfungen. Also oft mag man das eher so in einer negativen Konnotation sehen. Es gibt aber auch einige Texte, da ist es sogar auch ein Ausrufen meinetwegen eines betenden Gott gegenüber, prüfe mich, ja, erforsche mich. Ja. Da lese ich hier zum Beispiel, ich habe hier aus einem Gebet Davids, habe ich einen Text rausgesucht. Da heißt es, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was richtet da der Gerechte aus? Der Herr ist in seinem heiligen Palast, der Herr in den Himmeln ist sein Thron. Seine Augen schauen, seine Augenblitze prüfen die Menschenkinder. Ja? Und das merkt man, also der Kontext ist nicht negativ. Ja? Also findet es gut, dass Gott prüft, dass der Menschen sogar auf Herz und Nieren prüft. Das ist eine Phrase, die oft vorkommt. Ja? Also das ist nicht von vornherein so eine negative Konnotation dann, dass man sagt, also das ist jetzt eine Angstsituation, wie auch immer, also Gott fürchten. Sondern man findet es sogar positiv, wenn Gott durchleuchtet. Ja? Gerade die Gerichtssituationen also sind oft eben, klingen so. Ja?
Ich habe da mal einen schlauen Spruch gehört oder ein schlaues Interview gehört. Das ist jetzt nichts Biblisches, aber ist es was aus dem Sportbereich. Ein Trainer wurde gefragt oder hat ein Interview gegeben über seine Trainingsmethoden. Und dann hat er einen Satz gesagt, der ist mir so nachhaltig hängen geblieben. Das unterstreicht das, was du gerade sagst. Er sagt, wenn du mit, es ist ein Fußballtrainer gewesen, wenn du mit Jugendlichen arbeitest, die haben meistens weniger Ausreden als die Profis, obwohl sie eigentlich mehr Berechtigung hätten, mehr Ausreden zu haben. Ja? Also die haben einen schlechteren Platz, die haben dies und die haben kalte Duschen und die haben nicht die schönsten Umkleidekabinen. Und da hat er gesagt, was ihm aufgefallen ist, dass junge Menschen, die vor Problemen und Herausforderungen gestellt werden, als Persönlichkeit am meisten wachsen. Und umso mehr Klarheit, Komfort und Sicherheit da ist, desto bequemer werden die Spieler. Und wenn ich das jetzt so, was du sagst, so, ja, es ist, wir lesen das oftmals so negativ konnotiert. Dieser Fußballtrainer würde sagen, nee, das ist gerade auch wichtig, um den Menschen in sein Potenzial hineinzubringen, zu Herausforderungen zu stellen, die aber auch überwindbar sind. Da sind wir jetzt in 1. Korinther, was du gesagt hast, diesen Text ganz am Anfang, dass Gott keinen über die Kraft versucht. Also Probleme, ja, aber du kannst darüber hinweggehen. Du kannst auch als Mensch dann da drinnen wachsen.
Ja. Also da fällt mir in dem Zusammenhang ein, so geht auch in die Richtung, hat mal ein Freund von mir einen evangelischen Theologen zitiert, der gesagt hat, es gehört zu unserer Würde, dass Gott unser Werk mit Feuer prüft. Also, das ist schon, fordern geht da in diese Richtung sozusagen. Also prüfe mich, wenn ich darüber nachdenke. Es ist schwer, so ein Gebet zu sprechen, aber manchmal kann ich schon sagen, gibt es ja dieses Ringen so. Was sind denn meine Motivationen? Was geht alles in meinem Kopf vor? Und ich suche Klarheit und ich bringe jetzt den Mut auf zu sagen, prüfe mich, Gott, dass ich aufrecht werde oder dass meine Haltung der entspricht, was du gerne hättest. So. Ja. Das sind keine einfachen Gebete, aber das sind, glaube ich, auch wichtige Gebete zu sprechen. Also ich gehe durch das Feuer und lasse mich auch prüfen in den jeweiligen Situationen. Was sind meine Antriebskräfte, dass ich jetzt so antworte oder wie ich jetzt mit dieser Situation, dieser schwierigen Situation umgehe? Und als solches ist das genannt, das ist vielleicht die Situation, wo wir wachsen oder wo wir irgendwie so weiterkommen. Aber da kann ich schon irgendwie so mitschwingen, als wenn wir als Subjekte kommen in der Situation zu sagen, Gott, also was ist denn los? Also ich brauche diese Sortierung, dass ich klarer werde. Aber braucht unheimlich viel
im Sinne einer innerlichen Mut, glaube ich.
Ja. Genau. So in der.
Das ist auch ein biblisches, prophetisches Wort, immer läutere mich. Oder wie Gold im Feuer geläutert wird. Ne? Das ist ja diese
Das sind alles so brachiale Bilder.
Aber es sind auch alle Interpretationen. Ne? Also was wir jetzt gerade machen, wir interpretieren jetzt wieder Anwendung. Ja.
Genau, weil ich frage mich immer so, ich habe auch mal in irgendeinem Podcast Leute gehört, die gesagt haben, diese ganze Glaubensidee von einer perfekten Welt, wo alles gut ist und so weiter, das funktioniert ja gar nicht, weil wir Menschen reifen und wachsen ja nur am Widerstand. Diese Jugendlichen, die du von dem Fußballtrainer zitiert hast, ist ja auch tatsächlich so. Also es fängt beim Muskelwachstum auf der Zellebene an, am Widerstand wachsen Dinge, das zieht sich bis ins Charakterliche hinein. Trotzdem frage ich mich so, das muss ja auch funktionieren, also nach meinem Weltbild muss das ja auch funktionieren in einer guten Schöpfung, wenn das ein Prinzip ist, tatsächlich. Und ein Stück weit lässt sich das, finde ich, so an Kindern beobachten, die, wenn sie Freiraum haben, sich ja durchaus Herausforderungen stellen. Ja? Und klar, wir haben Zeitdruck und wir wollen sie auf das Wirtschaftsleben vorbereiten, damit sie produktive Mitglieder unserer Gesellschaft werden.
Unsere Rente bezahlen,
deswegen pushen wir sie da manchmal so rein. Aber wenn man ihnen die totale Freiheit gibt, sitzen die auch nicht da und vegetieren, sondern die haben ja dann auch, wenn sie mit genug Liebe versorgt werden, durchaus den Antrieb, sich Bereiche zu erobern und zu wachsen. So, ja. Deswegen weiß ich nicht, hat Gott auch Zeitdruck? Zieht er deswegen manchmal die Daumenschrauben an mit uns? Oder sind wir inzwischen so bequem oder so, weiß ich nicht, jetzt mit Mitte 40 schon so müde, dass Gott mich manchmal ein bisschen stupsen muss und das Feuer dann kommt? Oder gäbe es nicht auch einen positiveren Zugang zum Wachstum, zur Selbsterkenntnis?
Krass, ja. Ich mein, das ist ja so eine Integration von Prüfung im Lebensalltag sozusagen. Ja. Also als Bestandteil des Lebens, um weiterzukommen.
Wenn du ausweichst, dann irgendwann geht es nicht mehr. Dann sagt Gott, jetzt Schluss.
Ja,
ja. Vielleicht hast du vorher schon 10 Möglichkeiten gehabt, das auf die sanfte Tour zu lernen. Hm. I don't know. Ja.
Also ich prüfe mich lieber selber, bevor es Gott macht.
Da habe ich meine Hausaufgaben gemacht.
Ich würde mal auch so einen Sprung ins Neue Testament noch mal machen. Mir scheint so, als ob im Neuen Testament Jesus an vielen Stellen vor Versuchungen warnt. Ja? Also betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Also das sind so Texte, die wir in den Evangelien immer wieder lesen. Ja? Und wir haben so den Text hattest du angedeutet, Jakobus 1, irgendwo im Vers 12 heißt es ja, denn die Versuchung kommt nicht von Gott. Ja? Aber hier heißt es, glückselig dem Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen. Also wenn er hindurchgeht, dann... aber dennoch wird gleichzeitig abgegrenzt. Das war jetzt aber nicht von Gott. Ja? Gott will in Versuchung helfen. Also das sehen wir im Neuen Testament ganz oft in den Aussagen Jesu. Auf der anderen Seite könnte man vielleicht sagen, okay, es gibt die Realität der Versuchung und es gibt meinetwegen auch die Realität der Prüfung. In dem Sinne könnte man vielleicht die Begebenheit sehen, wenn Jesus seine Jünger mit auf den See hinaus sendet, da kommt ein Sturm auf und dann werden sie geprüft. Also hängen sie sich an Jesus, gehen sie zu ihm und bitten ihm um Hilfe in dieser Notlage. Ja? Vielleicht hilft das so ein Stück weit, dass man hier nochmal auseinanderhält. Ja? Also dass man tatsächlich sagt, also wenn Gott etwas ins Leben schickt, dann könnte man sagen, 1. Korinther, wo ist das nochmal? 10, Vers 13, meine ich, ist, dass Gott dann auch den Ausgang schickt und gibt. Also das gelingt dann auch. In der Regel ist das dann glaubensstärkend. Ja. In der Regel fördert das auch die Beziehung zu Gott hin. Ja. Aber eben die Versuchung nicht von Gott kommt, die meinetwegen zum Fall führen könnte. Also vielleicht hilft das ja auch, so ein Auseinanderhalten dieser beiden Bereiche.
Weil das sind ja positive, auch als er sie aussendet, 2 und 2. Ja. Weil das eine Überforderung. Ja, stell es dir mal vor. Geh jetzt da hin und heil die und predige und nimm nichts mit, sondern vertraue. So, ja, klar war das eine Überforderung. Sind die da gewachsen? Sicherlich. Aber es ist halt was anderes als eben, also ich würde das jetzt nicht als Versuchung bezeichnen, sondern das war wirklich eine Gelegenheit, eine Prüfung natürlich. Man kann auch ausweichen, man kann sich wegducken. Aber wie du sagst, eben konstruktiv, glaubensstärkend, pädagogisch. Vielleicht sogar.
Ja. Also es wäre auch diese Geschichte, die du auch vorhin beschrieben hast, Abraham integriert in seine Lebensgeschichte sozusagen. Ja. Und es geht darum, in den verschiedenen Etappen dran zu bleiben und bereit zu sein. Also mit dieser Dimension kann ich auch was anfangen. Ja. So ist im Leben an den Dingen dranbleiben und wenn man geprüft wird, damit umgehen. Also mit anderen Worten, Gott wird nicht mirakulös irgendetwas möglich machen, wenn du deine Hausaufgabe nicht gemacht hast im Leben. Aber dort, wo er involviert ist, wird er dir nicht mehr auferlegen, als du packen kannst. Ja. Das nimmt zum einen uns in die Pflicht. So. Du spielst halt in der Liga, in der du spielst. So. Komm so weit, wie du kommst. So. Das ist ein Gesetz des Lebens. Und was aber Gottes Part angeht, kannst du davon ausgehen, er ist dir wohlgesonnen. Da ist das Gottesbild schon entscheidend. Ja. Dass er dir wohlgesonnen ist und dass du safe bist und dass er dir auch hilft, sozusagen. Egal in welcher Liga du spielst. Das ist schon entscheidend. Ja. Denn an so etwas kann man auch zugrunde gehen und sagen, okay, ich sage Gott ab oder was, warum und so weiter. In eine Verbitterung, in eine Resignation oder in einen Schiffbruch auch kommen. Das ist auch eine Realität, ja. Also da ist das Gottesbild schon entscheidend. Ja.
Und da ist dieser Text, 1. Korinther 10, haben wir jetzt ja nochmal zitiert. Wenn du diesen Text nimmst, dann stellt er trotzdem vor Herausforderungen. Also jetzt seelsorgerliche Ebene, wenn du jemanden hast, der leidet, wenn du jemanden hast, der durch Prüfung geht, und du sagst so als Zuspruch, ja, aber du weißt ja, der Herr ist treu und er prüft keinen härter, als es ertragen kann. Die Rückfrage muss doch sein von einem Menschen, weißt du, der du diese Worte sprichst, wirklich, was ich gerade durchmache? Weißt du, dass ich gerade innerlich sterbe und nicht nur äußerlich? Also was du ja erzählt hast, dieser Mensch, dem du begegnet bist im Krankenhaus, Der hat nicht nur, der hat nicht nur seinen körperlichen Zustand, sondern der hat seinen seelischen, seinen inneren Zustand beschrieben. Und da finde ich dieser Text auch fast herausfordernd, der uns so seelsorgerlich begegnet. Aber da ist auch wieder für mich, und das kann ich jetzt hier am runden Tisch sagen, wieder so der Kontext entscheidend, dass er so über Israel spricht, in dem Ganzen, nämlich wie Gott das Leben Israels geführt hat immer. Ja? Ich hab doch versorgt. Mhm. Ich war doch da. Ihr habt gemurrt, aber ich war da. Ich habe euch geistliche Speise gegeben. Ich habe euch Wasser gegeben. Aber ihr habt Punkt, Punkt, Punkt gemacht. Also ihr habt mir gezeigt, dass ihr untreu seid, aber ich habe euch immer wieder gezeigt, dass ich treu bin und dass ich mit euch gehe. Und dann aus diesem Kontext sagt er, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt. Also es ist so eine, aus dem Kontext heraus eher, Gott begleitet, Gott ist schon da, Gott bleibt auch da, auch wenn du es nicht tust. Und ich glaube nicht, dass es einfach ein Deckmantel sein kann für Leid und für Schmerz und für Krise. Hier, jetzt nimm und hab keine Angst, denn wenn du noch lebst, dann hältst du es ja eh aus. Nee, ja. Das meint der Text hier nicht, glaube ich.
Also ich habe hier mal 1. Petrus 4 aufgeschlagen und ich habe das Empfinden, dass dieser Text den Gedanken noch mal zuspitzt. Ja? Mhm. 1. Petrus 4, 12. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut.
Wow.
Wie verortet man sich zu diesem Text? So, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass man das nur bejahen und annehmen kann, wenn man die Gewissheit hat, dass Gott dadurch hilft, also durch das Ganze hindurch hilft und irgendwie vielleicht auch einen Sinn in dem Ganzen sieht. Also, aber wie oft erlebt man eben genau diese Dinge, sei es Leiden etc., als eben völlige Sinnlosigkeit. Ja. Aber in dem Fall wird das Wort Prüfungen noch mal mit erwähnt, ja.
Echt krass.
Wahnsinn, ja, Wahnsinn.
Müsste man, finde ich jetzt schwer hier vom Tisch irgendwie, dass man so Open Doors Leute fragen, ne, die so Verfolgung erlebt haben, was die dazu sagen.
Er sagt ja schon in Kapitel 1, Vers 6 und 7, dann werdet ihr euch freuen, denn die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde. Da haben wir dieses Narrativ der Propheten und der Läuterung. Ja. Und ja, ich glaube, ich schließe mich das wenn an. Ich lese solche Texte und sie sind mir noch fern. Also es gibt zwar Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe und auch sehr, sehr schmerzhafte Momente, sei es von Krebserkrankung meines Vaters, wo man nicht wusste, wie Dinge ausgehen, der aber Gott sei Dank geheilt wurde oder wo die Medizin angeschlagen hat, bis hin zu Dingen, wo ich nicht wusste, ob mein erstes Kind, meine Tochter lebend zur Welt kommt, also wo die Ärzte auch etwas offen gelassen haben. Und trotzdem sehe ich mich nicht hier in diesem Text angekommen. Also es gibt so diese Momente, die echt sehr, sehr schmerzhaft sind. Aber was hier Petrus sagt, das ist nochmal eine andere Kategorie für mich.
Was ja mit dem ursächlich mit dem Glauben zu tun hat.
Genau.
Also dein Vater oder deine Tochter sind ja nicht, weil du Christ bist,
passiert. Genau.
Aber ich habe auch das Empfinden, dass man sich diese Realität, die muss man selbst bereit sein, einfach anzunehmen, für sich zu akzeptieren. Also die kann ich niemandem aufdrängen und sagen, das musst du so sehen oder du musst dich mit hineinfügen in diese Erfahrung und sie als Gott gegeben, Gott geführt ansehen, sondern ich glaube, diese Texte kann man sich einfach nur selbst zu eigen machen. Ja? Also wenn ich eben diese Erfahrung mache, das durchlebe, will ich das eben so sehen, dass Gott mich dadurch eben zu einer Erkenntnis führt, die ich sonst nicht gewinnen könnte. Also, aber das kann nur von mir selbst kommen. Ja?
Also wenn man sagt so, dass du übersetzt, dass Leiden oder Prüfung ein Grundmodus des Lebens ist, ist ja schon was anderes. Also hier ist ja durchaus eine zugespitzte Situation. Vers 13, freut euch insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freut. Also ist da tatsächliche Verfolgung sozusagen. Ist da extrem zugespitzte Situation, kennen mehrere von uns. zum Glück nicht. Ja. Mhm. Aber ich habe schon Situationen erlebt, dass Menschen, die auch tatsächlich aus solchen Situationen erlebt haben, Ausschluss aus Familie, rausgeworfen, genau, Leute, die aufgrund ihres Glaubens auch was bezahlt haben, die hatten eine unheimliche Energie, sozusagen, die sie so getragen hat. Und existenziell übersetzt, so für mich auch, Gott bewahre, das soll uns nicht passieren, aber so diese Sache, dass du Prüfungen nicht nur bestehen kannst, sondern dass du sie als Default, also Grundmodus ist Prüfung. Das ist auch anders, auch in unserer Gesellschaft, wo man ja davon ausgeht, mir steht das so und jenes so, hilft dazu wissen. Lernen. Genau so. Grundmodus ist Schwierigkeit. So, Grundmodus ist Prüfung, sozusagen.
Erwartet nicht mehr, ja.
Genau, genau. Warum wundert ihr euch, sagt er? Warum wundert ihr euch? Also sagt er so, das soll euch nicht befremden, sozusagen. Ja? Das ist der Grundmodus. Warum, beziehungsweise mit welchem Ziel, dass du in deinen Prüfungen nicht ergehst und immer schmachtend und leidend, irgendwie gerade aufgeopfert sagst, Herr, du sieh mich doch, sondern dass sich etwas in dir übersetzt, egal was du durchmachst, was mit Freude, Dankbarkeit oder Kraft zu tun hat. Das ist dann natürlich eine Befähigung auch zum proaktiven, weiterkommenden Leben, egal was du durchmachst.
Ja.
Und das ist schon eine Dimension, würde ich sagen, auch des Christus, also des Meisters, der irgendwie Freude oder Aussicht auch so bewahrt. Du bist nicht nur in der Defensive, sondern du gehst sogar weiter und kannst ein Lied singen in dieser Situation. Das ist natürlich eine unheimliche Ermächtigung, von der ich mir gerne immer wieder was wünsche.
Aber voll das schöne Bild, ja. Also wir, das habe ich jetzt gerade so auch wahrgenommen. Wenn wir über Prüfungen reden, dann sprechen wir etwas, was von außen auf uns zutritt. Und wir müssen uns jetzt irgendwie damit, wir müssen umzugehen lernen damit. Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, gerade was du gesagt hast, das hat mich jetzt echt bewegt. Ich habe etwas der Prüfung entgegenzusetzen. Also ich habe etwas, was ich schon mitbringe, bevor die Prüfung noch schon da ist oder an die Tür klopft oder so. Ja? Also das ist ja eine andere innere Größe, die man mitbringt als Mensch. Oder eine andere Perspektive als Mensch. Also das fand ich gerade sehr, sehr stark. Wahnsinn.
Das reißt einen auch raus so ein bisschen aus diesem Warum ich?
Ja, ja, genau.
Wenn es der Grundmodus ist, warum ich? Ja, warum nicht du? Also wir alle.
Ja,
so, ja. Ja, es redet sich leicht, aber trotzdem ist es eine wertvolle Perspektive. Ja.
Ja, bei allem Bewusstsein, dass man das am liebsten vermeiden würde, ja. Am liebsten raus aus der Situation und genau, doch kann man sich ihr ganz anders stellen, ja.
Ich frage mich noch am Ende, so von dem Ende dieses biblischen Berichtes, der Offenbarung, da gibt es den Moment, wo Jesus erscheint und wo er Tränen abwischt. Ich glaube, so, das sind so Tränen von all den Dingen, die wir im Leben auch erlebt haben. Und ich habe ganz oft so für mich gefragt, warum erklärt Jesus nicht zuerst mal den Grund von all dem? Oder erklärt Simret, weißt du, das musste damals so und so sein. Aber wenn ich Offenbarung 21 lese, dann kommt er zu dir und wischt dir Tränen ab. Nur. So, also, und dann wird auch mir wieder bewusst, es geht oftmals gar nicht nur so das, was wir gerade tun, versuchen einzuordnen, zu erklären, darum geht es oftmals gar nicht, sondern es geht eher so darum nochmal, ist da jemand, der mir nahe kommt? Ist da ein Gott, der mir auch nahe kommt? Und das ist ja so das Ende des Buches, da ist ein Gott da, der mir nahe kommt, auch in Prüfung oder auch in dem Schmerz hinein. Mhm. Er wischt Tränen ab, er begegnet mir da.
Ja, vielleicht ist das auch ein guter Punkt, um hier auch zum Abschluss zu kommen. Ich denke einfach, natürlich ist das Thema noch weit und wie ich schon sagte, man spannt da ein Feld auf und kann sich auch verlieren in diesem Feld. Aber ich würde einfach mal für mich persönlich auch festhalten, wenn man so mittendrin ist in diesem Erleben der Realität, ist schwer zu sagen, woher es kommt. Von wem es kommt, sondern wir sind nun mal nicht auf der Metaebene, sondern wir erleben das und vielleicht nehmen wir einfach diese Realität dann an und nehmen sie auf, um uns ein Stück weit zu fragen, wie stehe ich zu Gott, wie verhalte ich mich zu Gott, wie nehme ich ihn mit hinein in dieses ganze Ergehen und dieses ganze Erleben. Vielleicht dienen Situationen dann im Grunde genommen genau dazu. Und eben meinetwegen 1. Petrus 4 mit dieser Prüfung hier. Ich denke mal, gerade wenn es um diese schweren Erfahrungen geht, diese schweren Erlebnisse auch von Leid, die muss sich jeder selbst zu eigen machen. Auch diese Texte, wer sich eben mit diesen Texten identifiziert, das kann man niemandem irgendwie auferlegen, niemandem sagen, also das ist es. Auch ein deutsches Schema ist schwierig. Ich glaube, das bringt niemand von uns mit und niemand hat das irgendwie parat. Und vielleicht ist es auch gut so, dass wir es eben nicht sagen können.